Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast von Mario Warnschaffe. In der vorherigen Predigt hat Mario Warnschaffe über das Thema Beten mit Autorität gesprochen. Heute wird er über ein weiteres wichtiges Thema sprechen, das heißt Gottes beste Freund sein. Nachdem Sie zugehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um den Podcast zu bewerten. Denn Ihre Antwort hilft anderen, das Wort Gottes zu entdecken und mehr über die Wahrheit zu erfahren. Wenn Sie Mario Warnschaffe zu anderen wichtigen und tiefgründigen Themen verfolgen möchten, empfehlen wir Ihnen auch, seinen Online-Buchladen zu besuchen. Er beantwortet skeptische Fragen, daher ist sein meistgelesenes Buch mit Skeptikern im Gespräch, schwierige Fragen an die Bibel und schwierige Fragen an die Kirche. Nun, hier ist Mario Warnschaffe mit der heutigen Predigt.
Da gibt es immer viel zu erzählen. Wenn das Volk Gottes zusammenkommt, das ist wunderbar. Ja, und es ist doch schon schön, wenn wir in der Gemeinde sogar unsere Freunde finden. Darum geht es nämlich heute. Wir haben eine weitere Folge in unserer Reihe, unserer Gäste-Gottesdienstreihe, das Ziel deiner Lebensreise. Jeder von uns hat eine Lebensreise, jeder von uns hat vorbereitete Werke, die Gott für dich geschaffen hat, gute Werke. Gott hat einen guten Plan für dich, Amen. Und er hat einen perfekten Plan für dich und wir wollen heute über das erste Ziel, die erste Station unserer und deiner Lebensreise sprechen. Wenn wir in diesen Zug hineinsteigen, Gottes Berufung zu fahren, dann ist die erste Station, die erste Haltestelle, Gottes bester Freund zu sein. Und das ist nicht nur eine Haltestelle, das ist etwas, was uns unser ganzes Leben begleiten möchte. Denn Gott möchte auch dein bester Freund sein. Freundschaft, was ist Freundschaft eigentlich und was bedeutet sie eigentlich für dich, für uns? Freundschaft gibt so viele verschiedene Erfahrungen. Jeder hat seine eigene Erfahrung, manche haben es ganz positive Erfahrungen, manche auch ganz negative. Sagen, ich öffne mich nicht mehr für Freundschaft, das ist natürlich schade. Und ich möchte heute dich einfach nochmal begeistern, ermutigen, beginnen mit der Freundschaft zu Gott und dann natürlich auch Freundschaft zueinander. Gott schenkt uns das. Ja, was ist eigentlich Freundschaft? Ich habe mal nachgeschlagen, Wikipedia in unserem Internetlexikon, da heißt es, eine positive Beziehung und Empfindung zwischen Menschen, die sich als Sympathie und Vertrauen zeigt. Oder Freundschaft beruht auf Zuneigung, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Nun, das ist alles sehr theoretisch, aber es hat auf jeden Fall etwas mit Emotionen zu tun. Es hat etwas mit Sympathie zu tun und wie man den anderen erlebt und ganz besonders, ob man auch die gleiche Chemie hat. Aber tatsächlich gibt es verschiedene Ebenen von Freundschaft. Da unterscheidet zum Beispiel die Psychologie zwischen Nutzfreundschaften. Wow, das hört sich ganz schlecht an. Zweckfreundschaften. Ja, da haben wir dann zum Beispiel solche Leute, ich habe sie euch mal rausgesucht, Schröder und Lafontaine auf der nächsten Seite. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese wunderbare Freundschaft, wo jeder gedacht hat, wow, die sind tatsächlich Freunde. Aber letztendlich hatten sie nur die gemeinsamen Zwecke, gemeinsame Ziele, die sie erreichen wollten. Und als dann offenbar wurde, dass sie doch ganz verschiedene Ziele hatten, war diese Freundschaft ganz schnell zu Ende. Vielleicht hast du auch solche Erfahrungen gemacht. Du hast vielleicht Freunde gehabt und als man dann nicht mehr das gleiche Ziel, nicht mehr den gleichen Zweck oder du nicht mehr den Nutzen hattest oder er nicht mehr den Nutzen hatte, da war diese Freundschaft vorbei. Oder ganz tragisch, die nächste Folie, Adolf Hitler und Ernst Röhm. Ich kann mich noch erinnern, in Cottbus, da haben wir ganz viele Skinheads, Rechtsradikale getroffen. Da war dann ein 14-jähriger Junge und dem habe ich dann erzählt von Jesus Christus, dass er sein Leben gegeben hat. Und er sagte, für mich ist Adolf Hitler mein Jesus Christus. Er hat sein Leben geopfert für Deutschland. Und dann habe ich ihm erzählt von dieser Freundschaft zwischen Adolf Hitler und Ernst Röhm. Das Ernst Röhm hat ihm ja auch den Weg gebahnt, Leiter der SA. Und dann 37, als Hitler ihn nicht mehr gebrauchen konnte, hat ihn sogar auf persönlichen Befehl ermorden lassen. So, das sind sogenannte Freundschaften, die eigentlich gar keine sind. Aber es gibt tatsächlich echte Freundschaften. Freundschaften, die befreit sind von Zweck und Nutzen. Freundschaften, wo man miteinander zusammen ist aus selbstlosen Gründen, wo es keinen Gewinner, wo es keinen Verlierer gibt, sondern einfach, weil man zusammen ist aus gegenseitiger Wertschätzung. Besonders in der Romantik, in der deutschen Literatur, bei Schiller, da gab es die verklärte Freundschaft, die idealistische Freundschaft. Da gibt es zum Beispiel das Gedicht Die Bürgschaft. Vielleicht so die älteren Semester sind, haben das tatsächlich noch gelesen. Und dort ist die Geschichte von zwei Freunden. Ein Freund, der dann zum Tode verurteilt wurde vor dem grimmigen Tyrannen und bald sterben musste. Und er hat noch eine Bitte, ich will noch meine Schwester vermählen. Ich lasse dir meinen Freund als Bürgschaft, als Pfand. Wenn ich nicht zurückkomme, dann darfst du ihn töten an meiner Stelle. Wow. Möchtest du auch gern so ein Freund sein? Und der Tyrann sagt, okay, 3 Tage gebe ich dir. Wenn du in 3 Tagen nicht zurückkommst, dann werde ich deinen Freund töten. Und dann, ihr kennt vielleicht das Gedicht, das ist ganz dramatisch und so weiter. Die ganzen Naturgewalten ballen sich gegen ihn, dass er verspätet kommt. Ne? Das erzählen mir dann auch manche, warum sie zum spät zum Gottesdienst gehören. Oh, eine Sturmflut und Wetter und so weiter. Das wird dann alles da abgespult. Und dann kommt er zu spät und die Schergen ziehen schon seinen Freund zum Kreuz so hoch, dass er sterben muss. Aber der Freund kommt in letzter Sekunde und sagt, lass uns gemeinsam sterben. Was für eine Freundschaft, was für eine Treue. Sogar der Tyrann wird angerührt in seinem Herzen aufgrund solcher Freundschaft, solcher Treue und sagt, dass es das immer noch gibt. Und selbst dieser Tyrann hat ein menschliches Herz und sagt, gerührt von dieser Emotion, ich sei, gewährt mir diese Bitte in eurem Bund der Dritte. Ich weiß nicht, ob die beiden so gern diesen Freund hatten. Aber tatsächlich, das ist Freundschaft, wovon man träumt. Es ist Freundschaft, die es tatsächlich irgendwo gibt. Auch die Bibel weiß von schönsten Freundschaften zu erzählen. David und Jonathan. 1. Samuel 18,3. Da heißt es hier, und David und Jonathan schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Wow, das ist mehr als Romantik. Das ist eine Art von Freundschaft, dass man einander so tief liebt, dass man den anderen liebt wie seine eigene Seele. Das ist Qualität von Liebe, von der Jesus Christus spricht, liebe deinen Nächsten. Wer ist dein Nächsten? Natürlich dein Freund. Wie dich selbst. Was für eine Qualität von Freundschaft. Dann 2. Samuel 1,26, da sagt David, als er seinen Freund betrauert, als dieser gestorben ist in der Schlacht, als Jonathan gestorben ist, da sagt er, über alles lieb warst du mir, wunderbar war mir deine Liebe, mehr sogar als Frauenliebe. So hier die homosexuellen Christen fundieren ja hier die Homosexualität in der Bibel. Aber das hat ihr Lieben, überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern beschreibt diese Emotionalität, die sogar Männerfreundschaften haben können. Jawohl, ihr Schwestern. Amen. Auch Männer haben Herzen. Amen. Und haben sogar Gefühle. Preis dem Herrn. Und wenn Männer sich einlassen auf solche Männerfreundschaften, wow, David sagt hier durch den Heiligen Geist sogar, intensiver als Sex kann das sein. Oh, also es hat hier nichts mit Homosexualität zu tun, sondern hat hier zu tun von der Schönheit einer Männerfreundschaft. Und wir wissen ja, Frauenfreundschaften habt ihr ja sowieso im CLW. Ihr habt viel mehr Frauenfrühstücke als wir haben gar keine. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung, Männer. Amen. Auch Gott wird uns noch einmal erhören. Preis dem Herrn. Ja, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens, wozu du geschaffen worden bist, ist Liebe, ist Freundschaft zu Gott. Dazu wurdest du geschaffen. Du wurdest geschaffen zur Freude Gottes. Gott hat uns niemals und den Menschen auch ursprünglich niemals zum Sklaven geschaffen. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, ihm ähnlich. Warum? Weil Gott sehnt sich und Gott ist Liebe, das sagt die Bibel. So denkt Gott. Gott denkt in Liebe. Er ist Liebe. Und er möchte gern, er hat uns geschaffen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Ich sage nicht, dass wir als Gott geschaffen sind, sondern natürlich sind wir fehlerhafte, begrenzte Geschöpfe. Aber wir sind geschaffen ihm ähnlich, so sagt die Bibel. Und seine Lieblingsbeschäftigung mit den Menschen war spazieren gehen. Ich hatte gestern wieder, ist nicht so schön, dass es jetzt endlich ein bisschen wärmer geworden ist, gestern mit meiner Frau meinen ersten Spaziergang gehabt. Wow, ist das nicht schön. Das war die Lieblingsbeschäftigung Gottes mit den ersten Menschen. Spazieren gehen. Dabei sein Herz teilen. Dabei kommunizieren. Gott hatte den Menschen nicht zum Sklaven geplant. Auch selbst Arbeit, der Auftrag, sich zu kümmern um den Garten. Erste Berufung war Gärtner in der Bibel, weiß dem Herrn. Und hatte einen anderen Zweck. Nicht der Sklaverei, nicht des Dienstes oder ein Diener Gottes zu sein, sondern ein Abglanz von Gottes Charaktereigenschaft. Herrschaft und Regentschaft zu reflektieren. Arbeit war tatsächlich vor dem Fluch eine wunderbare Möglichkeit, seine Kreativität und die Autorität Gottes darzustellen. Es gibt eine Arbeit, die befreit ist vom Fluch in Christus Jesus. Amen. Aber in erster Linie wurden wir nicht als Arbeiter geschaffen. In erster Linie wurdest du zur Freude Gottes geschaffen. Gott ist nicht ein unsichtbarer Arbeitgeber oder Sklaventreiber. Gott genießt es, in deiner Gegenwart zu sein. Epheser 1, Vers 6 heißt es, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Man kann es auch übersetzen, dieses griechische Wort, indem er dich angenehm gemacht hat. Ja? So auf der Arbeit, da sind wir mit manchen Menschen zusammen, mit denen müssen wir zusammen sein. Dafür werden wir bezahlt, ja. Und wir geben unser Bestes und so weiter, aber in unserer Freizeit würden wir nie mit ihnen zusammen sein. Manche stellen sich Gott so vor, als ob er uns lieben muss. Ja, Gott liebt mich, ja. Aber soll ich dir was sagen? Gott liebt dich nicht nur, er mag dich. Amen. Gott liebt dich nicht nur, naja, er muss uns ja lieben, er hat ja sein Leben für uns gegeben, sondern er mag dich sogar. Das sagt die Bibel. Epheser 2, Vers 14 lesen wir, dass Christus die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, Sünde hat uns von Gott entfremdet. Es gab eine Zeit, in der Sünde uns von Gott getrennt hat, aber Christus hat diese Zwischenwand, diese Feindschaft abgebrochen in seinem Fleisch. Amen. Und durch den Geliebten, durch Jesus Christus, empfindet er es als angenehm, wenn wir in seiner Nähe sind. Gott nennt uns auch mit einem neuen Namen. So viele Menschen, die herumlaufen mit einem Namen auf ihrer Stirn, nicht sichtbar, sondern sind geschrieben worden mit eisernem Griffel in ihre Herzen. Du bist abgelehnt. Ich interessiere mich nicht für dich. Du bist überflüssig. So viele Namen tragen Menschen umher durch Verletzungen, sei es von ihren Eltern, sei es von ihrem Umfeld. Gott aber sagt, ich werde dir einen neuen Namen geben, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Du wirst sein eine prachtvolle Krone in der Hand des Herrn. Ein köstliches Diadem. Das heißt, wir sind kostbar für Gott. Und er wird dir einen neuen Namen geben. Dein Name heißt nicht mehr Verlassene oder Entlassene, sondern man wird dich nennen, ich mag dich. Übersetzt, er hat Gefallen an dir. Das steht wortwörtlich dort in der Bibel. Das heißt, Gott mag dich. Gott hat Freude, wenn er mit dir zusammen ist. Viele Leute stellen sich Gott vor, seinen griesgrämigen, mürrischen, strengen Herrn. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, fallen wir tot um und so weiter. Und es ist einfach besser, wenn wir dann vielleicht kurz in seine Gegenwart kommen, so demütig wie möglich. Aber tatsächlich ist das andere wahr. Gott liebt es, in deiner Gegenwart zu sein. Du wurdest zur Freude Gottes geschaffen. Psalm 149, Vers 4. Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Und 3. Mose 6, 25. Der Herr blickt dich freundlich an. Gott hat dich geschaffen, ein Anbeter zu sein. Wir wurden geschaffen, um ihn anzubeten. Ich habe festgestellt, wenn Menschen Gott noch nicht kennen, wenn Menschen Gott noch nicht anbeten und ihn erheben und preisen, dann suchen Menschen andere Dinge, um sie anzubeten. Der Mensch wurde tatsächlich geschaffen, es ist in unserer Natur, Dinge zu verehren und Dinge zu verherrlichen. Menschen tendieren dazu, sich selbst anzubeten oder andere Menschen zu verherrlichen. Menschen neigen dazu, Macht, Geld, Sex zu verherrlichen. Und Menschen tendieren sogar dazu, anderen Dingen Herrschaft zu geben über sich selbst. Drogen, Zigaretten, indem man die ganze Zeit darüber nachdenkt, an den nächsten Schuss, an die nächste Zigarette. Das nennt die Bibel Anbetung. Beständig an etwas zu denken. Immer wieder, dass die Gedanken um etwas kreisen. Manche Menschen sogar geben ihr Leben in die Hand eines anderen Menschen, indem sie immer wieder an diese Menschen denken mit Neid, mit Bitterkeit, weil jemand hat dich verletzt, jemand hat dir Böses angetan und wir halten diese Menschen fest, indem wir die ganze Zeit in Bitterkeit und in Unvergebenheit an diese Menschen denken. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen ist eine Gelegenheit, dass du dein Leben aus diesem Gefängnis befreist. Die Tür aus diesem Gefängnis heißt Vergebung. Amen. Vergebung ist eine wunderbare Tür. Eine wunderbare Tür der Freiheit, wo wir diese Gefangenschaft der Bitterkeit und Unvergebenheit verlassen können. Menschen loslassen und niemanden erlauben, unser Leben zu zerstören. Anbetung ist noch mehr als 35 Minuten lang Lieder im Gottesdienst zu singen. Anbetung ist etwas, was wir den ganzen Tag erleben können. Martin Luther hat gesagt, dass sogar eine Bäuerin, wenn sie ihre Kuh melkt, dass sie, wenn sie es mit Anbetung tut, dass sie damit Gott verherrlichen kann. Das ist Anbetung, die unser ganzes Leben durchzieht. Das sagte mir letztens ein junger Mann, er war bis über die Ohren verliebt in seine wunderschöne Freundin. Er sagte, Pastor, was ist das? Ich muss immer an diese Frau denken, immer, wenn ich tanke, wenn ich mir Essen mache, sogar wenn ich arbeite, immer ist ihr Bild vor mir. Was ist das? Ist das eine Krankheit? Nein, ich sage, du bist verliebt. Oh, vielleicht hat das schon mal jemand hier erlebt. Musst immer wieder an einen Menschen denken. Das nennt man Liebe. Manche Männer sagen sogar, du bist meine Angebetete. Und sie haben sogar recht. Das ist ein Punkt von Anbetung. Und so können wir Gott anbeten, auch im Alltag. Es gibt ein Buch von Bruder Lorenz, Allzeit in seiner Gegenwart. Und er beschreibt, wie er gelernt hat als Mönch, während er Kartoffeln geschält hat, während er den Acker bestellt hat oder abgewaschen hat, wie er allzeit dabei in seinen Gedanken Gott Ehre gegeben hat. So, ich wünsche dir einen wunderschönen Montagmorgen. Amen. Ganz egal, was du tust, du kannst damit Gott anbeten. Ich kann mich erinnern, als wir hier wieder mal eine Umbaumaßnahme hatten und wir hatten mit Kalk zu tun, mit Regipswänden und ich war voller Kalk. Es war total übersät mit Kalk und total dreckig und ich ging nach Hause, ich war ziemlich gestresst, ich hatte den nächsten Termin und ich ging da die Brunnenallee runter, eine Frau begegnet mir und ich war gerade noch so im Summerride-Modus, weißt du, so in den neuen Bundesländern, wenn man sich da begegnet auf der Straße, sagt man guten Tag. Ich weiß, in Bonn macht man das nicht. Aber da machte man das und ich war noch so in diesem Modus und ich begegnete ihr so dreckig und ich sagte guten Tag. Und sie steht angewurzelt. Ich dachte, ich hätte irgendwie erschrocken. Und sie spricht mich an und sagt, warum sehen Sie so glücklich aus? Nun, ich weiß nicht, also äußerlich wahrscheinlich nicht. Aber ich sage dir, wenn wir Anbeter werden, es wird diese wunderbare Herrlichkeit wird aus dir herausstrahlen. Amen. Wahre Anbetung bringt Gott zum Lächeln über dich. Hosea 6, Vers 6. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfern. Und Matthäus 22, 37, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und wenn wir Anbeter Gottes werden, dann können wir Gott begegnen auf einem ganz anderen Level. Nicht als Sklaven, nicht in einer Unterwürftigkeit und nicht gebunden in irgendeiner Liturgie und irgendwelchen hohlen Gebeten, die wir vielleicht gar nicht verinnerlicht haben oder gar nicht glauben. Sondern wenn wir die Bibel studieren, die Bibel ist voll von Freunden Gottes. Gott sucht immer wieder Freunde. Dann sehen wir, wie diese Freunde mit ihm sprechen, tatsächlich, als ob Gott ihr Freund wäre. Und das verunsichert uns. Wir sind manchmal so religiös geprägt, wir denken, wir müssen Gott so mit Ehrfurcht und einer besonderen, Haltung der Anbetung begegnen. Und wir sehen hier, wie die Freunde Gottes mit Gott sprechen, mit Gott kommunizieren. Da lesen wir im 1. Mose 18, Verse 16 bis 33, wie Abraham, er handelt mit Gott. Und das ist halt wirklich, wenn du diese Geschichte, ihr alle kennt diese Geschichte, es ist für uns ungewöhnlich, für uns, besonders als Deutsche, ja. Ich meine, wir handeln sowieso nicht. Aber Gott lädt Abraham ein und sagte, wie sollte ich Abraham etwas verbergen, was auf meinem Herzen ist? Gott liebt es, mit uns sich auszutauschen. Wow. Es ist schon mal morgens in deiner Andacht gefallen. Gott, mir geht's so und so. Wie geht's dir eigentlich? Schon mal gefragt? Frag ihn doch, Gott liebt es, wenn wir fragen, was ist eigentlich auf deinem Herzen? Auch als ich mich beschäftigt habe mit diesem ganzen Human Traffic und diese ganze Sklaverei, ich habe einfach Gottes Herz gespürt darüber. Ich glaube, dass wir auch dieses Jahr einen Unterschied machen für so viele, die bedrängt sind und die so viele, die bedrückt sind in unserer Gesellschaft. Und so teilt Gott seine Not, dass er sagt, ich muss diese Stadt zerstören. Er sucht jemand, der eintritt für die Sünder dort in Sodom. Und so handelt Abraham mit ihm und handelt ihn runter. Es ist eine einzigartige Geschichte. Und ich meine, wir Deutschen sind das nicht gewohnt, aber wenn du mal so in einem anderen Land warst, wir waren vor Jahren mal in einem arabischen Land, die Leute lieben es zu handeln. Hey, und ich mag das eigentlich nicht so. Ich mag, wenn es da steht, an den Preis und dann bezahlt man den Preis. Aber meine Frau, die kann es wirklich gut, die kann gut handeln. Und letztens, ich brauchte wieder Kontaktlinsen und dann sagt mein Sohn, hey, ich habe einen Tipp für dich. Geh ins Internet, hol dir den günstigsten Preis und geh damit zum Optiker. Und dann kannst du mit ihnen handeln. Ich sage, wirklich? Und dann habe ich das gemacht, habe mir einen Auszug gemacht, habe ausgedruckt, bin da rein zum Optiker. Ich sage natürlich nicht den Namen, um keine Schleichwerbung zu machen. Und ich bin reingegangen. Wie viel kostet das? War 20 Euro teurer oder 15? Ich sage, hier, das habe ich im Internet, ich will mit Ihnen handeln. In Deutschland handeln wir nicht, oder? Und sie sagen, okay, geben Sie mal her. Und dann hat sie mir auch den Cent genau die Linsen so verkauft. Wow, ich bin rausgegangen, ich sage, ich bin ein echter Araber. Amen. Gott möchte gern, dass wir so mit ihm sprechen. Das können wir uns gar nicht reintun. Das ist nicht in unserer deutschen Kultur, aber Gott möchte es. Psalm 142, 2 und 3. David, er klagt vor Gott. Er schüttet seine Not aus. Gerade wir Deutschen, wir denken oft oder so, habe ich oft gedacht, meine Frau sagt, hör endlich auf, gegen die Deutschen zu reden, preis dem Herrn, ich habe schon Buße getan, ich werde mich noch verändern, Amen. Oder ich denke oft so, dass ich denke, ich darf vor Gott keine schlechte Laune haben, ich muss immer gut drauf sein, wenn ich zu Gott komme. Nein, hier steht er, schüttet seine Not aus vor ihm. Und dann heißt es, als mein Herz ermattete, da kamst du auf meine Wege. Wow. Gott kommt zu uns, wenn es uns schlecht geht. Wenn unsere Kraft ermattet, wenn unser Geist ermattet, dann kommt Gott zu uns. Wir dürfen unsere Not vor Gott ausgießen. Ja, noch mehr. Jeremia, er klagt sogar Gott an. Das sind Verse, die für uns ungewöhnlich sind, fremd sind. Wie kann man so mit Gott reden? Klagelieder 3, 1 bis 10. Gott, du bist für mich wie ein auflauernder Bär. Du hast mich zerrissen. Hiob in Hiob 33, 10. Du hältst mich wie ein Feind. 34, 9. Keinen Nutzen hat ein Mann, dass er Gott mit Gott befreundet ist. Hey, was ist das für eine Art? Wie sprechen Menschen hier mit Gott? Das ist nicht ehrfürchtig genug. Ich sag dir, das ist die Art und Weise, wie Freunde miteinander sprechen. Gott wünscht sich keine religiösen Masken, wo wir irgendwelche Worte daherreden, sondern Gott wünscht sich, dass wir zu ihm kommen mit unseren tiefsten Nöten. Mose kommt zu Gott und sagt ihm ganz klar, was Sache ist, 2. Mose 33, wenn du nicht mit uns gehst, dann gehen wir nirgendwo hin. Ich spreche hier nicht von einer billigen Kameradschaft, wo wir Gott auf die Schultern klopfen und sagen, Leute, bist du eine Jute, Jott? Sondern ich spreche hier von einer tiefen Freundschaft, die Gott sucht, die wir mit Gott haben dürfen. Freundschaft zu Gott ist ähnlich, auch wie irdische Freundschaft, geprägt davon, dass wir unsere Herzen miteinander teilen. Gott möchte sein Herz mit dir teilen. Psalm 25, 14, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Sprüche 3, 32, die Rechtschaffenen macht er zu seinen Vertrauten. Und dreimal wird Abraham Freund Gottes genannt. Das heißt hier, weil er Gott vertraut hat. Nicht, weil er ein perfekter Mensch war, sondern weil er Gott vertraut hatte. David wird von Gott genannt, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun will. Was? David? David, der so viele Fehler hatte. David, der ein Ehebrecher war, ein Mörder war. Und Gott nennt ihn Mann nach meinem Herzen. Warum war das so? Weil David jemand war, der einen Wunsch hatte, trotz seiner Fehler, trotz seiner Begrenzung, dass er sagte, ich will, dass Gottes Gegenwart bei mir wohnt. Ich will unbedingt, dass Gott bei mir ist. Und so holte er die Bundeslade nach Jerusalem zweimal. Das erste Mal hat er es falsch gemacht. Das erste Mal hat er es nicht auf dem Weg Gottes gemacht. Und er hat versagt, aber er hat gesagt, ich lass mich nicht von Gott abbringen. Ich möchte, dass Gottes Gegenwart bei mir ist. Deswegen sagt Gott, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Echte Freundschaft. Das ist das, was Gott wünscht. Das ist das, was jeder Mensch wünscht. Echte Freundschaft macht uns stark. Freunde, die einander tragen. Selbst auch in der tiefsten Not und selbst auch im tiefsten Versagen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also es ist so, weißt du, wahre Freunde, die verstehen einander auf den ersten Blick. Ich muss sagen, meine Frau ist mein bester Freund. Wenn sie sogar im anderen Zimmer ist und sie hat eine bestimmte Stimmlage, weiß ich sofort, was sie von mir will. Du würdest es nicht wissen. Aber ich kenne meine Frau jetzt schon seit langer Zeit. Wir sind 27 Jahre verheiratet. Amen. Und ich habe sogar noch alle ihre Liebesbriefe. Alle habe ich. Und wenn ich sie dir geben würde, was ich niemals tun würde, und du würdest die lesen, du würdest kein Wort verstehen, weil du weißt nicht, was der Zusammenhang ist. Und schau mal, so ist es auch, wenn wir die Liebesbriefe Gottes lesen. Man kann die Bibel lesen und man kann die Bibel total missverstehen. Die Bibel, so sagte mein Schwiegervater immer, die Bibel ist wie ein Spiegel. So wie du hineinschaust, so schaut es auch heraus. Und man kann die Bibel manchmal so mit verschiedenen Brillen lesen. Da heißt es hier auch in diesem Kapitel aus Johannes 15, da sagt es hier in Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Oder dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Vers 11. Oder ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Schau mal, du kannst diese Verse total missverstehen. Oder so interpretieren, wie du gestrickt bist. Denn jeder liest die Bibel so, wie er gestrickt ist. Man kann diese Verse lesen, ja, Jesus sagt zu uns, du bist nur mein Freund, wenn ich das tue, wenn du das tust, was ich will. Kennen wir aus dem Kindergarten, oder? Oder Papa hat dich nur lieb, wenn du auch brav bist. So können wir diese Verse interpretieren. Aber wir können sie auch ganz anders lesen. Wir können sie lesen aus der Freundschaft Gottes heraus. Wenn ihr meine Gebote haltet, wie kann man das schaffen? Das kann man sowieso nicht schaffen, die Gebote Gottes halten. Aber wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann ist so ein Zufluss von Power, so ein Zufluss von Kraft, diese Liebe, die in uns fließt, dass wir sogar gerne seine Gebote halten wollen. Gläubige werden nicht motiviert durch die Angst vor der Hölle oder Angst vor Strafe. Wir sind erfüllt mit einer Kraft, die stärker ist als jede Furcht. Es ist die Liebe Gottes. Es ist die Freundschaft Gottes. Es sind seine Worte. Wenn wir seine Gebote hören, dann bleiben wir in seiner Freundschaft. Dann bleiben wir in seinen Geboten. Und so ist es, wenn ein Freund den anderen anschaut, dann ist es oft so, dass wir in einen Spiegel schauen. Vielleicht hast du verschiedene Menschen schon angeschaut in deinem Leben und sie haben dir einen Spiegel gegeben über das, was du bist. Haben dir bestimmte Informationen gegeben über deine Identität. Haben dir vielleicht gesagt, dass du ein Versager bist, dass du ein jemand bist, mit dem man nicht gern zusammen ist oder abgelehnt ist. Heute lädt dich Gott ein, sein Freund zu sein, seine Freundin zu sein und in sein Angesicht zu schauen. Und er sagt dir, wer du bist. Eine kostbare Krone, ein köstliches Diadem. Kostbar, so kostbar, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Ich würde gern, dass wir zusammen beten. Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns einlädst, Herr, auf einen neuen Level der Beziehung, Vater. Ich preise dich für jeden Einzelnen hier. Vater, und ich möchte, Herr, dir danken, dass du uns einlädst, heute Morgen deine Freunde zu sein. Dass du uns einlädst zu einer Beziehung, Herr, die ehrlich ist. Und ich möchte gern fragen, und ich möchte gern eine Einladung geben für alle, die sagen in ihrem Herzen, ich bin gerade so an einem Punkt, wo ich am Leben verzweifle, wo ich auch an Gott verzweifle, wo ich auch bitter bin gegen Gott. Und ich möchte dich einladen, dass du so sein darfst, wie du bist vor Gott. Du hast dich innerlich zurückgezogen von Gott. Du hast dich innerlich entfernt von Gott, weil du denkst, ich bin nicht mehr so, wie Gott es vorschreibt oder ich erfülle nicht mehr die Standards. Weißt du was? Gott möchte dich berühren, auch selbst in deiner Schwachheit, selbst in deinen Schmerzen. Und ich möchte Menschen einladen, die auf ein neues Level der Beziehung kommen möchten, die sagen, ja, ich möchte gern, dass ich nicht nur mein Herz mit Gott teile, sondern ich möchte gerne heute Morgen mich entscheiden und mich dafür öffnen. Ich möchte gern das Herz Gottes teilen. Ich möchte gern wissen, Gott, was ist auf deinem Herzen? Gott, was ist das, was dich bewegt? Was ist das, was du fühlst? Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Und ich möchte, dass wir jetzt die CD einlegen und ich möchte gern eine Einladung aussprechen für alle, die sagen, ich möchte dieses neue Level möchte ich heute erleben. Und wenn du das möchtest, dann öffne doch einfach mal deine Hände an deinem Platz. Ich würde gern für dich beten, dass Gott dich berührt, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich neu anrührt. Und während ich diesen Aufruf mache, möchte ich gern auch nochmal eine Einladung geben für Menschen, die heute sagen, ich möchte heute das allererste Mal mein Leben in die Hand Gottes geben. Ich möchte Jesus Christus einladen in mein Herz. Ich möchte gern, dass Jesus Christus mir diese Tür öffnet, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Da ist so viel Bitterkeit in meinem Leben, da ist so viel Unvergebenheit. Ich möchte gern diese Vergebung erleben, damit ich Menschen loslassen kann. Ist jemand hier, der sein Leben vielleicht das allererste Mal in die Hand Gottes legen möchte? Heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Würde ich gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann würde ich gern für Sie beten. Hier vorne ist jemand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Heben Sie kurz Ihre Hand. Würde gern für Sie beten. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja. Stehen wir doch gemeinsam auf. Auch alle, die ihre Hände jetzt geöffnet haben, möchte ich euch segnen in Jesu Namen. Vater Gott, ich danke dir dafür in Jesu Namen, dass du uns heute auf ein neues Level führst, Vater. Das Level deiner Freundschaft, Vater. Ich danke dir dafür in Jesu Namen, dass wir heute in dein Angesicht schauen dürfen, Herr. Und dass du uns heute sagst, wer wir sind. Amen. Vater, ich danke, dass alle Lügen heute zerbrochen werden. Namen, die auf unseren Stirn geschrieben sind, heute umgenannt werden. Und dass wir deinen Namen heute empfangen. Du bist meine Krone. Du bist mein kostbares Diadem. Du bist genannt mit einem Namen. Gott hat gefallen an dir. Du bist eine Freundin, ein Freund Gottes. Füll uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Das Segnungsteam kommt nach vorne. Die Ältesten und Haus der Gruppenleiter. Und wer noch Gebet möchte, kann, darf auch nach vorne kommen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Gott segne euch alle miteinander. Ja.